Ja, es herrscht große Euphorie an der Hafenstraße. 1500 Fans waren letzte Woche beim Trainingsauftakt mit dabei. Wir haben uns das Training mal ganz genau angeschaut, haben geguckt, wer fällt uns auf. Außerdem der erste Test, auch erfolgreich für RWE. Also gerade scheint es richtig gut zu laufen. Wir wollen uns aber auch einem Dauerthema der letzten Wochen widmen, der Stadionausbau. Da könnte schon diese Woche der Baubeschluss gefasst werden. Auch das heute Thema in der Folge. Und wir richten den Blick nach vorne auf ein Highlight, das in der nächsten Woche ansteht. Dann geht's nämlich nach Schottland. Martin und Christian sind mit dabei. Auch darüber sprechen wir heute.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich auch wieder hier zu sein, weil jetzt im Urlaub und länger raus. Wir haben ja auch eine kleine Pause gemacht. Schön, dass ihr beide da seid. Christian Brausch vom Reviersport, Martin Herms, RWE-Reporter von der WAZ.
Hallo.
Ich bin Kira, Online-Redakteurin hier bei Funke und würde sagen, wir starten direkt rein. Martin, es wird wieder trainiert an der Hafenstraße seit letzter Woche. Du hast dir das angeguckt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist gerade so die Stimmung? Wie hast du das erste Training oder die ersten Einheiten wahrgenommen?
Das hat man ja schon gemerkt, wie die Stimmung ist letzte Woche Mittwoch, als ich dann auf den Parkplatz vorfahren wollte, auf meinen Stammparkplatz beim Training vorm Fanshop. Den bekam ich nämlich nicht, weil alles voll war. Ich musste dann, wie alle anderen auch, dann auf dem großen Parkplatz parken und der war wirklich sehr, sehr gut gefüllt. Also Wahnsinn, was da los war. Ich meine, 1500 Fans beim Trainingsauftakt hat es so schon lange nicht mehr gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab. Ich glaube, in der letzten Saison war noch nicht mal die Hälfte der Besucher da. Also da hat man wirklich gemerkt, was da für eine Euphorie herrscht. Man hat es gespürt, die Fans, die waren einfach gut gelaunt. Und ja, man merkt, glaube ich, dass was gehen kann bei Rot-Weiß Essen in der kommenden Saison. Ich habe mich auch mit einigen unterhalten, habe mich viel das Gespräch gesucht mit den Leuten. Und alle glauben wirklich nach dieser Rückrunde, nach dem, was bisher passiert ist, nach den Personalentscheidungen, dass was gehen kann in dieser kommenden Spielzeit. Und ja, das macht dann natürlich was mit den Fans.
Ja, ich glaube, gerade der Obus-Transfer war dann auch nochmal so ein Zündstoff für die Euphorie. Ne? Also das hat alle Fans nochmal angezündet.
Der kam natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt präsentierst du dann so einen Mann. Man hat es ja auch gemerkt, dann als er auf den Platz kam, da gab es ja wirklich tosenden Beifall. Ja, natürlich, so ein Name ist genau das, was du brauchst in so einer Situation, das zündet zusätzlich nochmal an, über seine sportliche Qualität. Wir haben ja schon hier häufig gesprochen. Ich denke schon, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann, wenn er ja sein Niveau erreichen wird. Natürlich ist Matchpraxis so ein Punkt. Er hat kaum gespielt in Köln. Fünf Kurzeinsätze. Ich glaube, der ist kaum auf 90 Minuten zusammengekommen in der ganzen Saison. Aber trotzdem, ich meine, der Junge ist 23 Jahre alt und das Gute war ja, er wurde ja vor Beginn der Vorbereitung verpflichtet. Das heißt, er hat 5 Wochen Zeit, um in Form zu kommen. Aber du hast ihn ja häufiger gesehen als.
Ja, nur diese 5 Einsätze hat man dann gesehen. Aber man hat ja in Köln auch weiterhin vernommen, obwohl wir es jetzt im zweiten Anlauf trotzdem in der zweiten Liga nicht geschafft hat bei Köln. Aber dass der ein oder andere das auch ein bisschen bedauert. Ne? Thomas Kessler als neuer Sportchef hat sich ja sogar noch offiziell so ein bisschen entschuldigt, dass er aufgrund der Enge im Aufstiegskampf, aufgrund der Taktikumstellung von Struber irgendwann im Laufe der Saison wirklich so durchs Raster gefallen ist und auch Thomas Kessler sich eigentlich gewünscht hätte, dass er viel mehr zum Einsatz kommt, viel mehr zeigen kann, was er drauf hat. Dann auch nicht systemfremd für ihn, er musste immer als Schienenspieler spielen, wenn er reinkam im 3-4-3 oder 3-5-2, wo er dann über die rechte Seite kam. Also in Köln traut man ihm doch schon sehr viel zu und ich denke, dass er das jetzt in Essen auch beweisen kann, beweisen will und vielleicht ist er eins der Puzzlestücke, die dann zurück in die zweite Liga führen, wo er dann auch zeigen kann, dass er auch ein Zweitligaspieler sein kann, ohne jetzt zu viel zu vorwegzunehmen und zu sehr unter Druck zu setzen. Aber ich glaube schon, dass er bewiesen hat, was er kann. Und wenn er ein bisschen jetzt wieder im Rhythmus ist, dass er der Mannschaft deutlich helfen wird.
System ist ein gutes Stichwort. Die Frage habe ich natürlich auch Uwe Koschinat gestellt am Mittwoch. Was machen sie denn jetzt überhaupt mit Marvin Obus? Ne? Wie wird der jetzt aufgestellt? Wie wird der integriert, so dass er seine Stärken natürlich voll ausspielen kann? Und Koschinat hat es offen gelassen. Er sagte, er ist jetzt kein Trainer, der sich seine Spieler nur für ein System aussucht, sondern er möchte taktisch variabel sein. Und da gibt's natürlich mehrere Möglichkeiten. Wobei ich glaube, so dieses 4-2-3-1 mit Obus als Rechtsaußen ist für ihn möglicherweise das Beste. Sicherlich gibt's dann auch andere Möglichkeiten. 3-4-2-1, was man in der letzten Saison ein paar Mal gespielt hat, mit ihm vielleicht und Arslan hinter den Spitzen, hinter der einen Spitze, könnte vielleicht auch funktionieren. Aber das wird man sich dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall anschauen.
es hat ja einen Sinn, dass Uwe Koschner gerne mit dem Stoßstürmer spielt und jetzt auch einen schon geholt hat und noch einen zweiten holen will. Und da passt natürlich perfekt rein, wenn Marvin Obos über rechts mit seiner Stärke bei Flanken dann auch diese Position bekleidet. Und man muss halt irgendwie, das muss halt irgendwie zusammenpassen, ne? Auch ein Aslan wird seine Position ja haben. Das heißt, du musst im Zentrum ihn haben. Er wird wahrscheinlich nicht nochmal als Stoßstürmer eingeplant sein, wie es auch ab und zu gespielt hat. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er am meisten Sinn macht, tatsächlich mit einem 4-2-3-1 hat der Aslan seine Position, hat Obos seine Position. Du kannst einen Stoßstürmer spielen lassen. Und was natürlich ganz klar ist, jeder muss dann auch seine Leistung bringen. Der Konkurrenzkampf ist deutlich erhöht. Die Mannschaft ist jetzt schon in der Breite deutlich stärker, als sie das im letzten Jahr war. Und da wird sich der ein oder andere auf einmal wundern, wenn er eventuell mal nicht so die Leistung abliefert und auf einmal auf der Bank ist, zumal in der 3-4 Positionen noch nicht besetzt sind, wo noch was passieren wird.
Ja, sprechen wir gleich gerne noch mal genauer über die Kaderplanung, was da jetzt noch auf der Liste steht. Jetzt war auch der erste Test erfolgreich für RWE, wenn auch bei allem Respekt vor den Bottropern wahrscheinlich nicht der aussagekräftigste.
Nee, Test, ne? Werden ja die ersten drei wahrscheinlich nicht sein. Du hast jetzt Bottrop, einen Landesligisten, dann geht's Dienstag zum VfB Frohnhausen, Bezirksligisten, dann kommt ein momentan noch satzgeschwächter Oberligist, ETB Schwarz-Weiß. Ja, ist aber ganz gut, um reinzukommen, sich mal zu präsentieren, den neuen Spielern auch eine Bühne zu geben, um ja so ein paar Abläufe kennenzulernen. Von daher ist es mal gar nicht so verkehrt. Ja, 10-0 gegen Bottrop war insgesamt eine runde Sache. Marvin Obos hat zweimal getroffen. Dominik Martinovic hat zweimal getroffen. Das war ja auch irgendwie, auch wenn es nur ein Landesligist war, war es schon was Besonderes. Man hat das wohl gespürt.
Ist da jetzt der Knoten geplatzt?
Ja, vielleicht ein bisschen zu früh. Aber man hat schon gespürt, dass ihn das gefreut hat und welche ja kleine Last da auch von den Schultern gefallen ist. Tut immer gut zu treffen für einen Stürmer, auch wenn es ein Testspiel war. Und naja, vielleicht gibt das ja Dominik Martinovic so ein bisschen Auftrieb dann für die nächsten Wochen. Weil man sollte nicht den Fehler machen, um ihn zu früh abzuschreiben. Natürlich hat er manchmal sehr unglücklich gewirkt, gerade so in der Endphase der Rückrunde. Aber er hat schon eine gewisse Qualität, er hat er auch unter Beweis gestellt. Er hat ja auch in Mannheim zu Drittliga-Zeiten in jeder Saison zweistellig auch getroffen. Also der kann das schon. Und ja, vielleicht hilft dann so eine gute, erfolgreiche Vorbereitung, um reinzukommen.
Aber auch spannend, was dann mit ihm passiert, ne? Also mit Jansen hat man jetzt einen weiteren Stürmer. Ein weiterer, auch darauf gehen wir gleich nochmal im Detail ein, soll kommen. Da wird er dann auch nicht mehr die Nummer 1 sein wahrscheinlich, ne?
Also er hat jetzt nicht den Nimbus, den er hatte, als er im Winter verpflichtet wurde, wo man gesagt hat, das ist ein Kaliber und genau das, was wir gebraucht haben, der auf mehreren Positionen spielen kann. Er kommt jetzt so ein bisschen aus der Herausfordererrolle und muss halt zeigen, er ist routiniert, er kann sich auch nicht damit erstmal abfinden, aber er muss halt zeigen, dass er jetzt in die erste Elf gehört. Vom Einsatz her kann man ihm so nie was absprechen, also der macht seine Meter und hat dann zumindest in dem Punkt geholfen, dass er da als Pressingspieler eine gute Aufgabe gelöst hat, aber ansonsten wird er jetzt erstmal schauen müssen, wo er seinen Platz findet, in welchem System auch immer dann gespielt wird.
Er muss jetzt liefern, ne? Also in der Vorbereitung, ein weiterer Stürmer wird noch gesucht, Jansen ist jetzt gekommen, dann dürfen wir nicht vergessen, Ramin Safi, das hat Koschner übrigens auch erwähnt, als ich ihn angesprochen habe, auf die Stürmerposition. Ramin Safi hat überragend gespielt zum Ende der Rückrunde, hat seine Tore auch gemacht, hat auf jeden Fall einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht, auch was so die Abschlüsse angeht, so diese Sauberkeit in seinen Aktionen. Auf ihn kann man immer zurückgreifen in der Sturmspitze. Und ja, Martinovic muss jetzt angreifen, muss jetzt zeigen, dass er es noch drauf hat in der Vorbereitung. Und gerade jetzt, wo eben noch ein Stürmer fehlte, eben noch nicht verpflichtet
wurde. Könnte auch 4-2-3-1 die linke Position bekleiden.
Safi?
Die ist jetzt, Martinovic, die aktuell ja noch nicht so offenkundig ist, wer da das Rennen macht. Mitsuta kann er spielen, der kam meist als Joker und hat da besser performt. Martinovic kann spielen, klar, Safi kann vielleicht auch die Seite wechseln und mit Obos zusammen, aber das ist so eine Position, die wahrscheinlich noch am umkämpftesten ist, wenn es ein 4-2-3-1 wird.
Also gerade so diese offensiven Positionen hinter der Sturmspitze auf der 10 mit Müsel, mit Aslan, mit Mitsuta, Flügel mit Owusu, der auch noch da ist.
Auf der 6.
Safi, Obos, also da ist man richtig gut besetzt, auf der 6, das sind schon echt
ich wollte sagen, dass du,
ordentliche Positionen.
Auch drei, die immer spielen wollen.
Genau.
Jetzt mit Bazzoli noch dazu aus Münster. Und wird ein harter Konkurrenzkampf. Bin gespannt.
Wir wollten auch noch über einen sehr jungen Spieler noch sprechen, der auf sich aufmerksam gemacht hat, den wahrscheinlich vorher auch so niemand auf dem Schirm hatte, wahrscheinlich auch niemand kannte. Fadi Vasic, 16 Jahre alt. Was hat's damit auf sich?
2008er Jahrgang, ist aus der Schalker Knappenschmiede verpflichtet worden, hat das da wohl nicht ganz so geschafft. Jedenfalls hat man ihm das nicht zugetraut, da eine größere Rolle zu spielen. Das ist ja so der übliche Weg, ne? Wenn es für jemanden vielleicht auf Schalke nicht reicht, dann ja, dann schaut man in die Nachbarschaft, Rot-Weiß Essen, MSV Duisburg, und da ist RWE ein ganz gutes Auffangbecken dann für solche Talente. Und ja, der Junge hat offensiv eine Menge drauf. Uwe Koschinat hat den Austausch gesucht mit dem neuen Trainer, mit Michael De Lura, hat nachgefragt, so, wen können wir denn eventuell mal testen am Anfang? Und da ist De Lura wohl Vasic direkt aufgefallen mit seiner Qualität, mit seiner Technik. Und dann hat Koschinat ihn zum Training geholt und er durfte dann auch spielen, hatte dann einen besonderen Auftritt, hat dann seinen Gegenspieler schwindelig gespielt, dann ein Tor gemacht in seinen 13 Minuten Einsatzzeit und ja, einen ganz guten Eindruck hinterlassen, wobei Koschinat ihm natürlich dann direkt mal erstmal den Marsch geblasert aus anderen Gründen. Er hat ihm zu verstehen gegeben, dass auch die Defensivarbeit dazu gehört. Er hat dann gesagt, also entweder lernt er das oder er braucht ja nicht mehr wiederkommen. Also so ein klassischer Koschinat, dem Jungen erstmal zeigen, was Profifußball bedeutet.
Gehört aber dann zum Reifeprozess
auch. Das dazu. Gehört natürlich dazu, sich dann mal vom Uwe so eine Ansage abzuholen. Aber ja, haben wir gesehen in der einen Szene, also technisch hat der Junge, was ich so höre, alles drauf. Ist ein 2008er Jahrgang, ja, 16 Jahre alt. Wäre jetzt zu früh, noch von einer Option für die kommende Saison zu sprechen, aber der wird sicherlich noch mal wiederkommen dürfen.
Ich find's toll. Also wo so viel überall immer nur, ja, ich sag nichts und ich will dazu nichts sagen. Und der knallt dem einfach einen vom Koffer direkt, sodass er sofort weiß, dass er jetzt mal die nächsten Wochen noch ein bisschen auf seine Verteidigung achtet im Spiel. Ja, original.
Ja, lass uns jetzt zu einem anderen Thema kommen.
Top-Thema der Woche.
Dauerthema eigentlich der letzten Wochen. Ihr habt ja auch noch mal eine explizite Folge dazu gemacht. Jetzt kommt aber noch mal Bewegung rein ins Thema Stadionausbau. Martin, hol uns doch mal ab. Wie ist da gerade der Stand? Was wird wahrscheinlich jetzt passieren?
Wir haben ja letzte Woche schon gesagt hier an der Stelle, dass es wahrscheinlich klappen wird. Aber jetzt sieht's halt richtig gut aus und ich bin davon überzeugt. Möglicherweise schon, wenn die Folge ausgestrahlt ist. Wir haben ja jetzt Montagmorgen, 10.30 Uhr. Es gibt ja am Mittwoch die Ratssitzung der Stadt Essen. Und es ist normalerweise immer üblich, zwei Tage vorher kommen die Fraktionen immer zusammen und besprechen die einzelnen Punkte. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass in Sachen Baubeschluss für den Stadionausbau schon an diesem Montag eine Entscheidung getroffen wird. Ja, es sieht alles danach aus, dass der Baubeschluss kommen wird, dass dieses Stadion endlich ausgebaut wird nach all den Verhandlungen. Knackpunkt war jetzt eben zuletzt die Verhandlung über die Höhe der Pacht. Da hat man ja nochmal nachverhandeln wollen. Ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt etwas skeptisch am Anfang, als es hieß, Pfeiffer möchte da unbedingt nochmal ran an die Zahlen, denn wir wissen ja, wir kennen ja alle die Geschichte, es gab eine Vereinbarung, diesen sogenannten Letter of Intent, und ich fand das sehr gewagt, da nochmal ranzugehen und mit der GVE nochmal neu zu verhandeln, denn wichtige Entscheidungsträger wie Alexander Rang, wie der Aufsichtsrat, die waren ja damals alle schon da und Pfeiffer hat es trotzdem gemacht. Mir war aber auch nicht wirklich bewusst, welche horrenden Kosten Rot-Weiß Essen da noch nebenbei hat. Das sind diese Spieltagskosten, die Kosten für die Ruhrbahn, dass Rot-Weiß Essen 270.000 Euro im Jahr bezahlt, dafür, dass die eigenen Fans zum Stadion kommen. Also es ist völlig verrückt. Ich meine, ich kannte das aus der Vergangenheit. Markus Ulich hat irgendwann mal gesagt, also wir haben einen Kostenapparat bei Heimspielen wie ein Bundesligist. Und von daher war es ja ganz gut, da nochmal ranzugehen. Und RWE hat ja auch scheinbar eine ganz gute Verhandlungsposition gehabt. Denn nicht nur RWE hatte was zu verlieren, sondern eigentlich alle Beteiligten. Also es ist ja schon Millionenbetrag ausgegeben worden für die Planung. Wir haben im September Kommunalwahlen. Man wollte nicht, dass das ein Thema wird bei den Wahlen. Und auch vor allen Dingen Oberbürgermeister Thomas Kufen, der dieses Projekt vorangeschoben hat, hat natürlich auch was zu verlieren gehabt. Und deswegen hat er dann nochmal beide Parteien zusammengebracht in der letzten Woche. Und dann konnte man sich endlich dann darauf einigen.
Trotzdem hochgepokert. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass man das fast nochmal so aufmacht. Denn wenn man zum Beispiel hört immer, dass die Grünen gar nicht so überzeugt sind von der ganzen Geschichte, sondern jetzt ins Boot mitgeholt wurden, dann da nochmal so ein bisschen ins Risiko zu gehen, dann muss man schon harte Nerven haben. Aber im Endeffekt hat sich's ausgezahlt. Und in anderen Städten gab es auch viele Beispiele, wo es viel, viel schwieriger war mit der Politik, wenn man sich einmal überworfen hatte, da nochmal auf einen Nenner zu kommen. Mhm. Und daher hätte ich es wahrscheinlich nicht aufgemacht. Jetzt hat er alles richtig gemacht. Ist beim Thema Finanzen auch mal ein harter Verhandler. Und dreht jeden Euro zweimal um.
Der Geschäftsführer der GVE auch, also da sind wahrscheinlich zwei gute Leute aufeinander getroffen.
Deshalb war schon viel Brisanz drin, ne? Und deshalb hätte auch sein können, dass es ein bisschen anders rauskommt. Jetzt haben sie sich geeinigt, also klar, mit der Ruhrbahn, das ist absurd, dass RWE diese ganzen Kosten zahlt, aber auch bei dieser Pacht sind sie ja nochmal von ihrem ursprünglichen Modell etwas abgewandert und zum Vorteil von RWE. Dafür wird der Stadionname jetzt wieder zurück an die GVE gegeben. Sie können den vermarkten, was so das Einzige ist, wo RWE jetzt ein bisschen auf Einnahmen verzichten muss. Wobei, wenn man sich die dritte Liga mal anschaut, die wenigsten Vereine oder Traditionsvereine vermarkten den Namen selber und generieren da große Einnahmen. Also kommen die jetzt eigentlich so ein bisschen dazu, dass das so wie bei vielen anderen Drittligisten ist. Und ich hätte das Fass wahrscheinlich so nicht aufgemacht, aber
vielleicht haben
hochgepokert und gewonnen.
Zu erklären, was jetzt so die Zahlen betrifft, wo jetzt RWE konkret eingespart hat, schon ab der kommenden Saison 270.000 für die Ruhrbahn. Da ist ja nicht die GVE, sondern die Stadt Essen ist da RWE nochmal entgegengekommen, hat verstanden, dass das schon enorme Kosten und eine wirtschaftliche Belastung ist für den Verein. Also die 270.000, die kann man ja quasi jetzt schon für andere Dinge, glaube ich, einplanen. Und dann geht es darum, um den Pachtvertrag, der dann spätestens bis März 26 geschrieben werden soll. Klar, da müssen noch mal Juristen dran, sowas wird dann noch dauern. Da hat man dieses Modell bekommen, das man sich auch gewünscht hatte, nämlich ein etwas weniger risikoreiches auf Basis von Zuschauerzahlen. Da hat man etwas geringere Fixpachtsumme zu zahlen, die war ja ursprünglich 500.000, die liegt so ein bisschen drunter. Also insgesamt wird man, wenn man einen Zuschauer, wie ich gehört habe, einen Zuschauerschnitt von etwas über 20.000 erreicht, maximal 726.000 Euro bezahlen. Ursprünglich wären es 950.000 ungefähr gewesen. Also da hat man ungefähr 200.000 Euro einsparen können. Und dann sind wir beim Thema Namensrechte. Rot-Weiß hat ja Ende 21 einen 5-Jahres-Vertrag mit der GVE abgeschlossen. Die Namensrechte lagen bei Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen konnte die Namensrechte vermarkten. Hat man ja auch gemacht mit dieser Crowdfunding-Kampagne. Man hat über die Fans Gelder generieren können, über einzelne Geldgeber, hat dafür aber 5 Jahre lang jährlich 249.000 Euro an die GVE bezahlt. Das ist jetzt erstmal nicht viel. Dazu muss man natürlich wissen, dass dieser Preis jetzt gestiegen wäre. Denn damals, als dieser Vertrag geschlossen wurde, war RWE noch Regionalligist. Jetzt ist man ein sehr ambitionierter Drittligist. Das heißt, die 249, damit hätte man jetzt nicht mehr planen können. Und die musst du ja auch erstmal reinholen. Ne? Also über Fans, und ist auch schwierig, Sponsoren Geld aus der Tasche zu ziehen, die ja schon Geld geben. Also ich denke, dass es ein ganz guter Deal ist, auch wenn es natürlich ein kleiner Wermutstropfen ist, dass es künftig dann, weiß ich nicht, Sparkassen-Arena heißt oder wie auch immer.
Wenn dafür die Ecken
weniger romantisch. Aber ich glaube, die Fans werden dafür leben können. Der Verein spart sehr, sehr viel Geld. In der Summe ist es ja fast 500.000, wenn man alles zusammenrechnet mit Ruhrbahn, mit der Pacht.
Knapp über 400.000
Fans. Ja, genau. So, ja. Gut, klar, ne, Namensrechte, man konnte auch ein bisschen was einnehmen, ist wahrscheinlich so ein Plus-Minus-Null-Geschäft, aber man hat viel Geld gespart, man bekommt endlich den Stadionausbau, knapp 27.000 Zuschauer, Ecken sind zu, alles, was man sich gewünscht hat, geht in Erfüllung.
Ja, das Thema begleitet uns dementsprechend natürlich weiter, bis es dann soweit ist und da, der erste Spatenstich erfolgt, wir bleiben da dran, Lest könnt ihr natürlich auch.
Gleich nochmal zu dem Zeitplan, also geplant ist Baubeschluss nach der kommenden Saison, also im Sommer 26 und dann 2 Jährchen, vielleicht 2,5, man weiß ja, wie so Bauprojekte dann sich immer ziehen können, ne? Aber es ist nicht mehr so weit.
Ja, genau, wir bleiben da dran, könnt ihr natürlich auch alles zwischendurch permanent bei watz.de verfolgen. So, lasst uns noch über den Kader sprechen. Ihr habt es jetzt schon hier und da angedeutet. Natürlich, also das Gerüst steht, der Großteil steht, aber es gibt natürlich schon noch so 1-2 Punkte, wo RWE dran ist. Die Stürmersuche, das Dauerthema, da wird noch gesucht.
Da wird auf jeden Fall noch gesucht. Kursieren natürlich weiterhin sehr, sehr viele Namen. Wir haben Ende der Woche über Vincent Vermey berichtet. Ist natürlich ein Wunschspieler von Rot-Weiß Essen, aber nicht nur seit diesem Sommer, sondern schon seit 1-2 Jahren. Bevor er 2023, glaube ich, war es, in Düsseldorf unterschrieben hat, hat man schon versucht, aber.
Und sicherlich auch nicht nur von Rot-Weiß Essen.
Nicht nur von Rot-Weiß Essen, das ist ja klar. Das ist ein Torjäger par excellence, 30 Jahre alt, eine absolute Kante, 1,96 Meter. Schipper Fortuna Düsseldorf noch eine Saison unter Vertrag, hatte da eine sehr unglückliche letzte Saison, aber natürlich ist das zum aktuellen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich, dass man ihn bekommt, denn die Fortuna plant noch mit ihm, auch wenn er in der letzten Saison nicht wirklich überzeugen konnte. Aber erstmal soll er sich wohl in der Vorbereitung zeigen. Ist natürlich immer die Frage, wie nimmt der Spieler das an? Will er das noch? Ist das Vertrauen zum Trainer noch da? Ich glaube, das werden so die nächsten Wochen in der Vorbereitung zeigen. Also wenn sowas klappen sollte mit Vincent Vermey, der obendrauf natürlich noch sehr, sehr viel Geld verdient in Düsseldorf, das war noch nicht vergessen. Also das Gehalt könnte Rot-Weiß Essen nicht stemmen. Also plus noch eine Ablöse. Es würde auch nur funktionieren, wenn man in Düsseldorf der Meinung ist, dass es nicht mehr reicht, dass vielleicht noch ein anderer geholt wird, dass man den Vertrag auflöst, ihm noch ein bisschen Geld mit an die Hand gibt. Und dann könnte das vielleicht funktionieren, aber ja, so viel Konjunktiv dabei.
Ja.
Sehr, sehr viel Konjunktiv dabei. Ist nicht einfach gesprochen, hat man auf jeden Fall schon mit dem Berater, auch mit dem Spieler. Ja, so ein grundsätzliches Interesse ist durchaus vorhanden, aber wie wir schon gerade gesagt haben, kann sich schon in die Länge ziehen. Mhm.
Also das wird keine kurzfristige Entscheidung geben. Er ist wirklich noch nicht so auf dem Abstellgleis in Düsseldorf. Also ist es nicht so, dass die sagen, wir wollen den Spieler unbedingt loswerden und wir werfen ihm noch Geld hinterher, damit der seinen Vertrag auflöst und dann Hauptsache, der geht ablösefrei irgendwo hin und wir haben die Planstelle frei. Der hat, also Kovnacki ist weg bei Düsseldorf, das heißt, sie müssen erstmal so gucken, wie sie im Sturm agieren. Der hat gestern beim Test gegen St. Tönis auch gespielt, einmal getroffen in der ersten Halbzeit. Also es ist jetzt nicht so, dass die da wirklich jemanden vom Hof jagen wollen und gucken, dass er einfach wegkommt. Deshalb, das wird auf jeden Fall eine Hängepartie. Aber da RWE mit dem Kader relativ weit ist, kann man vielleicht so eine Position noch ein bisschen länger offen halten, um dann auf den letzten Drücker vielleicht zu reagieren oder zu gucken, was sich noch im Markt ergibt. Denn ansonsten sind ja die meisten Planstellen, bis auf die Defensive, wo noch drei Leute gesucht werden, soweit vergeben.
Wir dürfen auch nicht vergessen, Sachen Stürmersuche, also es sind ja noch 2 Monate, ne, Zeit. Also das Transferfenster ist noch 2 Monate geöffnet, da kann noch sehr, sehr viel passieren. Dieses Transferdomino ist dann noch gar nicht richtig in Gang gekommen, ne. Also es kann ja ganz schnell gehen. Dann kriegt Düsseldorf plötzlich einen Wunschstürmer und dann ist Vermey auf dem Abstellgleis. Also da kann noch eine Menge passieren und Rot-Weiß ist ja gerade, was so die Offensive betrifft, in einer recht komfortablen Situation. Man hat ja sogar in der letzten Saison gezeigt, dass es ganz ohne gelernten Mittelstürmer geht. Man hat Safi, man hat Martinovic, man hat jetzt Marek Jansen dazu bekommen. Also man kann auch die Zeit nutzen und die Jungs jetzt mal testen und hat jetzt nicht den ganz großen Druck. Christian hat schon angesprochen, die Planung ist schon sehr weit. Man kann sich da ganz in Ruhe anschauen, was da bei der Konkurrenz passiert, wer da möglicherweise noch ein Thema wird.
Ja. Und sonst vielleicht wieder ein U21, U23 Spieler ausleihen. Hat in den letzten Jahren wunderbar geklappt, mit Eitschberger, mit Obus. Und dann sollte es nur besser klappen als damals mit Wollschläger, wo man auch an Woltemade gedacht hat und an Wollschläger bekommen hat. Das hat dann nicht so geklappt. Aber es gibt so viele interessante Junge auch auf dem Markt und dementsprechend RWE ist interessant für diese Spieler und RWE braucht auch diese Spieler noch. Denn im Moment sind es, glaube ich, 6. Davon ist sind 2, 3, die eigentlich gar nicht so für den Kader am Anfang in Frage kommen. Dritter Torwart, Schulte-Kellinghaus, Berisha, der zurückkommt, aber wahrscheinlich keine große Rolle spielt. Also sie müssen definitiv bei diesen 4 Transfers, die wahrscheinlich noch getätigt werden,
also zwingend Minimum 2 U23 Spieler müssen noch geholt werden. Ist ja auch geplant. Also nochmal zusammenzufassen, für die Innenverteidigung wird noch jemand gesucht. Man hat ja bisher 3 gelernte Innenverteidiger. Kuruma ist nach Oberhausen gegangen. Das heißt, für ihn muss man noch einen Ersatz holen. Das wird auf jeden Fall ein U23-Spieler. Dann sucht man hinten rechts noch. Das ist akut. Da hat man bisher erst Michael Koska für die Position. Im Training sehe ich immer, dass Rios Alonso hinten rechts aushilft. Aber ist auch nicht seine Paradeposition. Von daher wird da auf jeden Fall jemand gesucht. Nachdem ja Timen Goppel, das war der Wunschspieler, den hat es aber nach Bali gezogen. Gut, da hatte man gegen die Strände von Bali jetzt nicht mehr die besten Argumente scheinbar.
Aber irgendwie auch ein überraschender Transfer, ne?
Ja, Ambition. Nicht mitgerechnet. Also wir haben ja irgendwann gehört vor 2 Wochen, dass es ihn ins nicht-europäische Ausland zieht, dass es dann Bali wird. Gut,
Ambition
nicht auf dem Schirm.
Aber ich dachte erst, ich hätte mich verlesen. Ich war sehr
überrascht. Ja, Glückwunsch an Goppel und seine Freundin oder Frau.
Eine gute Zeit.
Wird sich da wahrscheinlich eine schöne Zeit machen.
Ja.
Ne, ob das jetzt sportlich so der richtige Schritt ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, das war eben so. Und deshalb sucht man für hinten rechts noch einen neuen. Im Bestfall bekommt man ja so einen Typen Eitschberger, noch einen jungen U23-Spieler. Das wird sich dann noch zeigen. Da sucht man jetzt auf jeden Fall, muss man sich jetzt nochmal umorientieren. Hinten links gibt es mehrere Möglichkeiten, möglicherweise eine interne. Wir haben mal darüber berichtet, dass Ekin Çelebi sich nochmal zeigen darf, der Pechvogel der letzten beiden Jahre, dauerverletzt gewesen, konnte nur 4 Spiele machen für RWE. Er ist jetzt wieder fit, er war schon zum Ende der letzten Saison wieder fit, konnte da auch im Training überzeugen. Also Uwe Koschnert hält viel von ihm, die ganze Mannschaft hält viel von ihm, vor allen Dingen auch, was seine Persönlichkeit betrifft. Der ist ja sehr, sehr beliebt in der Mannschaft, ja, so gut wie mit allen befreundet, eine absolute Persönlichkeit, ein richtig guter Typ. Und den wird man sich jetzt anschauen. Und wenn der jetzt in den nächsten 2-3 Wochen gesund bleibt und einen guten Eindruck hinterlässt, ja, warum nicht, dann könnte man auch ihn unter Vertrag nehmen. Wobei gegen ihn spricht natürlich, dass er
kein U23-Spieler
ist. Mhm. Das muss man alles immer so ein bisschen im Auge behalten. Also sprich, wenn jetzt für hinten rechts einer unter 23 gefunden wird in der Innenverteidigung, vielleicht im Sturm, dann ist es sicherlich möglich, Chilibi nochmal unter Vertrag zu nehmen.
Und wenn es tatsächlich dann das 4-2-3-1-System wird, wäre es wünschenswert, vielleicht sogar eine Nummer 1 für links hinten zu finden und Lukas Brummer nochmal vorzuziehen, weil mit einer Offensive Brummer, Aslan, Obus.
Wurde mir nicht so gut gefallen im 4-2-1 am Flügel. Also ich fand ihn immer am besten, wenn er mit seinem Tempo aus der Tiefe kam. Also sprich auf dieser Schiene, das ist schon seine perfekte Position, muss man sagen.
Aber er kam aus dieser offensiven Position, aus wen?
Er kam
hin, hat er natürlich ein bisschen
umgeschult. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen im 4-2-1 offensiv, Anfang letzter Saison. Wie gesagt, da fand ich ihn jetzt nicht so gut. Ich fand ihn immer am stärksten, wenn er mit seinem Tempo, mit seiner engen Ballführung aus der Tiefe kam und dann Druck erzeugt hat.
Ist ja auch noch ein bisschen sehen. Zeit,
um aber ist noch ein bisschen
sowas
Zeit.
Auszuprobieren. Und
genau. Das sind ja jetzt alles so Luxusprobleme. Wenn wir jetzt mal vergleichen, was zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr los war, als ganz, ganz viele Positionen komplett unbesetzt waren.
Damals hatte man kein Geld und musste immer gucken, dass man irgendwie sich bei Talenten aus der Regionalliga
bedient. Jetzt hat man Geld, jetzt hat man bald ein neues Stadion.
Ja. Alles Euphorie, wunderbar. Also es ist wirklich eine Ausgangslage. Die gemalt ist, um
wir werden sicher,
ambitioniert in die Spielzeit zu gehen.
Definitiv, wir werden sicher in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen intensiver über die Ambitionen, auch gerade wenn es dann Richtung Saisonstart geht, über die Ambitionen von RWE sprechen. Vorher steht aber noch ein bisschen was an. Das erste Highlight, kurz zum Schluss noch angeteased, wartet ja nächste Woche auf euch beide, denn ihr fliegt nach Schottland.
Jo.
Wie groß ist die Vorfreude?
Ja, riesig. Vor allen Dingen, wir wollen ja auch einen Talk aufnehmen bei einem der Fantreffen. Wir wissen noch nicht genau, wann oder wo.
Nächste Woche Mittwoch, wir sind ja schon am Montag da. Das heißt, da werden wir uns mal irgendwo in den 2 Tagen ein Plätzchen suchen. Irgendwo in einem Pub vielleicht, wo ein bisschen was los ist. Wollen ja auch Atmosphäre anfangen. Und ja, ihr Fans seid natürlich herzlich willkommen. Ihr könnt uns gerne ansprechen. Den einen oder anderen würden wir gerne dazu holen im Talk, weil es ist ja eigentlich eine Reise für die Fans. Ne?
Also genau, es soll eine ganz, ganz lebendige Nummer werden. Jetzt nicht mit tiefen Analyse, sondern einfach Emotionen einfangen, die Fans
wollen jetzt nicht über 4-2-3-1 oder 3-5-2 sprechen, sondern
das machen wir die Wochen danach.
Wir wollen über Emotionen reden, über dieses tolle Event und das werden wir auf jeden Fall machen.
Genau, also für die, die jetzt am nächsten Montag dann zu Hause sitzen und sehnsüchtig auf die neue Folge warten, die kommt dann erst am Mittwoch, weil eben ihr beide auch erst am Montag anreist, verschieben wir die Aufnahme auf Mittwoch. Ich bin sehr gespannt, was ihr da aus Schottland berichtet. Freue mich sehr drauf. Seid gerne dabei.
Dürfen wir noch nicht übertreiben dann am Dienstagabend, ne?
Nee.
Nein.
Müsst frisch aussehen am Mittwoch.
Ein Bier wird drin sein.
Ja, vielleicht bestimmt. Mal. Ja, das ist erlaubt. Mhm. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Folgt uns gerne bei YouTube. Abonniert uns auch auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Seid vor allem nächste Woche und die Folgen danach wieder mit dabei. Danke euch beiden.
Danke dir auch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.